Liebe Gemeinde, 500 Jahre ist es jetzt schon her, seitdem die Melodie zumindest von dem Lied, das wir gerade gesungen haben, das erste Mal erklang. Es war ursprünglich kein christliches Lied, sondern ein weltliches. Es war die Melodie einer Sehnsucht nach Leben. Sie gehörte zu einem Lied, das junge Frauen gesungen haben hier, die von ihrer Familie in ein Kloster gesteckt wurden. Das Leben im Mittelalter hatte es mit Frauen ja nicht unbedingt gut gemeint, um es mal so auszudrücken. Also die arrangierte Ehe, die war an der Tagesordnung. In der Praxis verband die Ehe ja nicht zwei quietschverliebte junge Leute, sondern zwei Familienclans mit knallharten wirtschaftlichen Interessen. Also das war so die Situation, ja. Absprachen zwischen den Familienoberhäuptern erfolgten schon lange, bevor das Mädchen im heiratsfähigen Alter war. Und da spricht man von ungefähr 12 bis 14 Jahren. Denkt man so an eure Töchter. Also wenn die so 10, 11 sind, dann genießt nochmal diese Zeit, bevor es dann in den Hafen der Ehe geht. Und so endete dann die aufkeimende Jugend plötzlich unvermittelt vor dem Traualtar und neben sich ein Mann, den man mehr oder weniger gut kannte und in den man selten verliebt war. Also wenn da eine junge Frau darauf nicht so wirklich Lust drauf hatte, das gab es damals auch, ja, wenn man das nicht wollte als junge Frau, dann konnte man natürlich auch nicht ewig zu Hause rumlungern, im Elternhaus den Leuten auf der Tasche rumliegen. Und dann blieb tatsächlich für nicht wenige Frauen eben dieser Gang ins Kloster. Mehr oder weniger freiwillig. Im Kloster, da waren sie immerhin sicher. Sie waren wirtschaftlich, sozial geborgen. Und was sonst außerhalb von Klostermauern nicht möglich war, war dort möglich, nämlich Bildung. Bildung war möglich. Nicht wenige Frauen haben es zu Rang und Namen gebracht, bildungsmäßig. Was blieb, war Leidenschaft. Was blieb, war die Sehnsucht nach Leben, nach einer Liebesheirat, nach Kindern. Kinder wurden auch da geboren, ja, kennt man ja vielleicht, schwangere Nonnen. Die Männer haben gutes Bier gebraut, einer der besten Biere sind hinter Klostermäuern entstanden. Also dahinter war auch nur die Welt zu finden. Ja. Was blieb den jungen Frauen war aber die Sehnsucht nach einer offiziellen Liebesheirat, nach Kindern, nach gesellschaftlicher Anerkennung, nach beruflichem Erfolg. Naja, so wie heute, oder? Und so sangen junge Frauen in Klöstern damals diese Melodie. Na 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 na. Und so kam es, dass über einige Umwege die Melodie Eingang gefunden hat, tatsächlich in ein christliches Gesangbuch bis heute. Wir haben es gerade gesungen. Ja, und das war so ein Kollege hier, so sieht er aus, so hat man ihn damals gemalt, ein gewisser Ludwig Helmbold, der aus dem Lied dieser jungen Frauen ein christliches Lied gemacht hat. Er lebte eben im 16. Jahrhundert, war Universitätslehrer, ein vielgelehrter und geehrter Dichter. Er hat das Lied geschaffen von Kaiser Maximilian II., wurde er auf dem Augsburger Reichstag 1566 zum Literaturpreisträger geehrt. Und ich stelle mir gerade so vor, wie er am Schreibtisch sitzt und nachdenkt. Wie beschreibe ich eigentlich die Beziehung zwischen Gott und Mensch? Was will ich vielleicht auch in den Worten so zum Schwingen bringen? Ja? Welche Emotionen sollen zum Ausdruck kommen? Und dann stelle ich mir vor, wie ihm auf einmal dieses Lied der jungen Frauen in den Klöstern einfällt. Er kannte es, viele andere kannten es auch. Und er denkt an ihre Sehnsucht nach Leben, an ihr leidenschaftliches Herz, an das Lied, das sie dabei sangen. Er überlegt eine Weile und dann wird ihm bewusst, Genau darum geht's ja auch im christlichen Glauben. Das besagt ja die Beziehung zwischen Gott und Mensch, und er summt diese Melodie und dann fallen ihm auf einmal Worte dazu ein, wie aus dem Himmel fallen sie heraus direkt in sein Herz. Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir. Er führt mich durch alle Straßen, da ich sonst irrte sehr. Er reicht mir seine Hand, den Abend und den Morgen tut er mich wohl versorgen, wo ich auch sei im Land. Von jemand nicht lassen wollen, das ist ja so die Sprache der Liebe. Vielleicht befindest du dich da gerade mittendrin, so emotional. Liebende halten sich so lange wie möglich an den Händen fest, sie fassen sich an, sie wollen beieinander sein und bleiben so oft es geht. Von jemandem nicht lassen wollen oder können, das ist aber auch die Sprache des Kampfes. Zwei Kampfhähne waren nicht auseinanderzubringen, sagt man, sie wollten oder konnten nicht voneinander lassen. Von jemand nicht lassen wollen oder können. Es gibt viele Gründe, die man hier aufzählen könnte. Und ich will das mal auch münzen auf den Glauben, der uns miteinander verbindet. Und ich habe dieses Thema für die Predigt mal überschrieben mit, wenn Glaube auf Leidenschaft trifft. Wenn Glaube und Leidenschaft zusammenkommt. Und ja, also ich oute mich an dieser Stelle. Es ist mein Lieblingslied, klar, es gäbe jetzt viele andere Lieder. Es ist mir einfach eingefallen, und weil ich dann aber auch gerade in der Vorbereitung mir mehr und mehr bewusst geworden ist, ich glaube, wenn ich, und ich unterstelle einfach mal, wenn wir ein Leben lang im Glauben unterwegs sein wollen, bis zum Schluss, dann müssen wir leidenschaftlich glauben. Leidenschaftlich. Ich glaube, es geht im Glauben nicht darum, richtig zu glauben. So kennen das vielleicht manche unter uns. Richtige Dinge, richtige Lehren zu glauben. Bestimmte Lehren zu vertreten oder vielleicht auch irgendwie Glaube und Naturwissenschaft, Glaube und Denken, Glaube und Ratio irgendwie auf die Kette zu bringen. Nein, ich glaube, es geht im Wesentlichen darum, leidenschaftlich zu glauben. Und ich meine damit mit Haut und Haaren, mit unseren Tränen und mit hüpfenden Herzen, mit Schmerzen und mit Freuden, das ganze emotionale Programm von A bis Z, von Abenteuer bis Zuversicht, aber auch die Zeiten von Aversion bis Zweifel. Also Aversion, totale Ablehnung, Ablehnung bis Zweifel. Das alles ist das emotionale Programm des Glaubens. Und man hätte den Eindruck haben können, dass es ein bisschen langweilig ist, sozusagen das Lied gegenüber anderen Liedern, weit gefehlt. Vor einigen Jahren hat nämlich ein Kirchenmusiker aus der Melodie zu unserem Lied einen Tanz gemacht. Vorbild war nicht der langsame Walzer, das kann ich schon mal sagen, auch nicht der Wiener Walzer oder sonst irgendwelche Schiebe- oder Wackeltänze. Der Kirchenmusiker, der hat einen, Achtung, der hat einen, wer kommt drauf? Was hat er sich als Vorbild genommen? Einer der Standardtänze? Der hat einen Tango draus gemacht. Ich weiß nicht, wer unter uns Tango tanzt. So viele sollten es nicht sein. Wer das Bein zum Tanzen hebt, dem wird zum Himmel abgesägt. Ja, kennt ihr ja. Tango ist der leidenschaftliche Tanz unter den Standardtänzen. Wenn ihr es genau wissen wollt, Tango ist der erotische Tanz unter den Standardtänzen. Also nur so viel dazu gesagt, also er stellt ein verhaltenes, südamerikanisch geprägtes, Achtung, Liebesspiel dar. Das Paar steht dabei in einer besonders kontaktreichen Tanzhaltung. Ich führe das jetzt hier heute Morgen nicht weiter aus. Es reicht uns, dass es ein leidenschaftlicher Tanz ist. Der Charakter zeigt sich in schnellen, abrupt abgebremsten, kraftvollen Gehbewegungen, die staccatoartig zwischen leidenschaftlicher Dynamik und dann wieder entspannten Pausen sich abwechseln. Er ist auch geprägt von argentinisch-spanischer Schwermut und zeigt die ganze Gegensätzlichkeit auf diesem Parkett, männlich und weiblich, weich und hart, aggressiv und sentimental. Da sind zwei Menschen auf diesem Parkett, die aneinander kleben, wie kein anderer Standardtanz. Wenn man das so sieht, wir sehen gleich einen Ausschnitt, wenn man das so sieht, dann merkt man sofort, sie geben nicht immer das perfekte Bild von Harmonie ab. Das nicht. Dann wäre man lieber bei Wiener Walzer. Sie schauen auch manchmal kopfmäßig in verschiedene Richtungen, dann wieder in die gleiche. Manchmal hat man bei den Tango-Tänzern den Eindruck, sie kämpfen geradezu miteinander. Ja, der Tango, der hat auch etwas Aggressives an sich. Aber das eine ist klar und das wird gleich deutlich. Sie hören nicht auf, sich miteinander zu bewegen. Und sie hören vor allen Dingen nicht auf, sich miteinander fortzubewegen. Und vor allem, sie können nicht voneinander lassen. Man muss wahrscheinlich Spanier oder Argentinier sein, um da richtig drin aufzugehen. Aber wenn wir jetzt diesen Tanz nehmen und die Melodie und dann vor allen Dingen auch den Text uns wieder zuwenden, dann könnte man tatsächlich Anklänge finden, dass auch dieser Text von Gott will ich nicht lassen ja etwas Leidenschaftliches hat. Denn das ist ja gerade deutlich geworden, auch wenn man nicht Spanier oder Argentinier ist, haben die sich eine einzige Sekunde losgelassen? Auch nur eine einzige Hand? Und deswegen wurde das so verbunden, weil der Text auch so passt. Von Gott will ich nicht lassen. Warum? Denn er lässt nicht von mir. Gott führt mich wie ein Herr, eine Dame beim Tango. Der Herr führt, er zeigt mit kleinen Bewegungen, mit ein wenig Druck in der Hand, mit ein bisschen Ziehen am Arm, die Richtung, in die es als nächstes gehen soll. Der Herr führt. Und es steht da auch so wunderbar, er reicht mir seine Hand. Ich fühle mich aufgefordert, wie eine Dame aufgefordert wird und darauf hofft, dass dieser Herr sie gut über die Tanzfläche bringen wird. Und so sind wir ein Leben lang eingeladen, dass wir uns Gott, diesem göttlichen Tänzer anvertrauen, weil wir ihm glauben können, dass er uns letztlich gut durchs Leben führen wird. Was für ein schönes Bild. Ich kann nicht von Gott lassen und er nicht von mir. Man fragt sich ja, was einen Menschen, auch so einen Ludwig Helmbold, dazu führt, dass er dann auch sowas hier dichten kann. Wenn sich der Menschen Hulde und Wahrheit all verkehrt, so findet sich Gott gar balde sein Macht und Gnad bewährt. Er hilft aus aller Not. Er rettet von Sünd und Schanden, von Ketten und von Banden. Ja, und wenn's auch wär, der Tod. Ludwig Helmbold, er schreibt diese Zeilen in einem Jahr, als in seiner Heimatstadt Mühlhausen in Thüringen die Pest ausgebrochen war, 4000 Menschen dahingerafft hat. Damals lebten nicht so sehr viele Menschen in Deutschland, längst nicht so viele wie heute. 4000 Menschen, das war wirklich eine Ansage. Fast alle Freunde Helmbolds flohen, er aber harrte aus und man vermutet, dass er dieses Lied einer Frau mitgegeben hat, die dann vor der Pest geflohen ist. Wie viele Pestlieder gibt es nicht in diesem evangelischen Gesangbuch? Was wusste ein Paul Gerhard nicht davon zu schreiben? Was wusste er nicht davon zu sagen, von diesem Gegensatz Trotz und Trost? Ja. Was sich so auf wunderbare Weise bündelt, auch hier in diesem Lied. Trotz und Trost. Und es ist immer wieder erstaunlich, sich vor Augen zu halten, wie lange diese Lieder durchgehalten haben, 500 Jahre. Wie viele Ausgaben von Feiert Jesus gibt es mittlerweile? Ich weiß es wirklich nicht. Wie lange ist da die Halbwertszeit? Ja? Und wie lange reichen solche Lieder? Das flößt auch wirklich Respekt ein. Wenn man sich vor Augen hält, dass diese Dichter, dass diese Autoren von etwas reden, wo die Lebenswirklichkeit komplett auseinandergeht. Komplett. Und dass es aber trotzdem völlig überzeugt und authentisch rüberkommt. Wie kann das sein? Wie kann man sowas schreiben und verfassen und aufschreiben, dass es bis heute anhält? Bei Ludwig Helmbold war es massenhafter Tod auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Hoffnung, dass Gott aus aller Not retten kann. Ich glaube, wenn diese Hoffnung irgendeinen Grund haben kann, dann liegt es nicht in der Lebensgeschichte von Menschen. Nicht in der Lebensgeschichte von Menschen. Helmbold, er erinnert hier an eine andere Geschichte. Wir lesen hier in diesem Vers 2 noch nichts davon, von dieser Person, aber es ist klar, um wen sich alles dreht. Wer ist es denn, der aus aller Not hilft, der errettet aus Sünd und Schanden, von Ketten und von Banden und wenn's auch wäre der Tod? Es ist ein einziger Name, Jesus Christus. Er ist es, der aus aller Not herausrettet, aus Sünde und Schanden, von Ketten und von Banden. Und wir denken bei Ketten und Banden sicherlich nicht nur an Folterkammern, an Gefängnissen, die damals auch an der Tagesordnung waren. Wir denken auch heute an so viele Süchte und von Bindungen, die es gibt, wo wir ein Leben lang auch als Christen damit ringen. Was hat uns geprägt? Welche Sätze haben uns geprägt, die manchmal wie so Schwüre über unserem Leben ruhen? Innere Verletzungen, Erinnerungen, die wir ein Leben lang mit uns herumtragen, das können Ketten und Banden sein. Und nicht zuletzt, sagt hier Helmbold, und wenn's auch wäre der Tod, wer soll es denn sein, außer Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und bei allem denken wir immer daran, dass es ein Tanz ist, dass es auch ein Tanz damals war, den diese jungen Frauen im Kloster schon vielleicht auch getanzt haben, sich so mit Ausdruck verschafft haben, dieses Ringen auch. Wer will das denn immer von sich behaupten? Wer will das denn wirklich so sagen? Jeden Morgen neu. Er hilft aus aller Not, von Sünd und Schanden, egal welche Ketten und Banden es sind und wenn es auch wäre der Tod. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, da stehen wir wieder an einem Grab von den Realitäten des Lebens. Deswegen sind es bei diesem Lied, es sind immer zwei Partner. Gott, Jesus verbindet hier Gott und Mensch. Diese Tänzer, es ist eine komplizierte Beziehung und sie verstehen sich nicht immer. Und trotzdem hängen sie einander. Wir hängen an Gott, Gott hängt an uns. Wir verstehen ihn oft nicht, er versteht uns oft nicht. Wir sehnen uns nach ihm, er sehnt sich nach uns. Wir können an ihm verrückt werden und er wird, ja leider, er wird nicht selten auch verrückt an uns. Und deswegen bekommen, glaube ich, auch diese Verse 3 und 4 einen besonderen Klang, wenn es da heißt, auf ihn will ich vertrauen in meiner schweren Zeit. Das hat er schon erfahren, das war die Erfahrung bis hierher und das ist jetzt seine Situation. Auf ihn will auch ich jetzt vertrauen, was ich schon erfahren habe. Jetzt gilt es wieder, dass ich ihm vertraue, dass ich an ihm hängen bleibe, ja, Tango-Tanz, dass ich ihn nicht loslasse, weil er mich nicht loslässt, in meiner schweren Zeit jetzt. Es kann mich nicht gereuen, er wendet alles Leid. Und dann vielleicht auch eines Tages das sagen zu können. Ich gebe zu, an dieser Stelle, da habe ich selber auch mit mir gerungen. Ich wüsste nicht, ob ich das immer sagen kann. Wenn dann Helmbold gedichtet hat, ihm sei es heimgestellt. Mein Leib, mein Seel, mein Leben. Sei Gott dem Herrn ergeben, er schaff's, wie es ihm gefällt. Das sagt man nicht einfach so, ja, also ex ermelo sozusagen. Das schneiden wir uns nicht aus den Rippen. Es muss ein Satz sein, den wir in großer Freiheit sagen können, in großem Vertrauen, in der Zuversicht, dass da ein Gott über uns ist, den Helmbold hier so beschreibt. Es tut ihm nichts gefallen, denn was mir nützlich ist. Ja, er meint's gut mit uns allen. Und woran sehen wir das wieder, dass er es gut mit uns meint? Es gibt nur einen einzigen Namen. Ich sage das gerne noch ein zweites Mal, weil wir, glaube ich, immer wieder dazu versucht sind, auf Erfahrungen zu schauen. Oder wir schauen auf andere von uns, wie Gott den einen oder anderen unter uns geführt hat. ganz anders wie mein Weg? Es kann in die Irre führen, sage ich ganz ehrlich. Es kann in die Irre führen und Helmbold sagt deswegen, es gibt nur einen einzigen Grund, warum man das sagen kann. Er meint es gut mit uns allen, weil er uns seinen Herrn Jesus Christus geschenkt hat. Das ist der einzige Grund. Gott hat keinen anderen Willen als den, uns zu nützen. Da musst du nicht jetzt sofort zustimmen, aber nimm ihn mal mit nach Hause. Gott hat keinen anderen Willen als den, uns zu nützen. Sage niemand etwas anderes. Glaube niemand jemand jemals etwas anderes. Wir wissen nicht, welche Wege er uns führt, wie unser Tango-Tanz des Lebens noch aussehen wird, welche Wendungen passieren. Aber wenn er an uns festhält, ein Leben lang uns nicht loslässt, wie so ein Tango-Tänzer, seine Partnerin, sollten wir dann nicht an ihm festbleiben? Eine Urlaubslektüre zum Abschluss. Unerhörte Frauen, weil ich es vom Einstieg hatte mit den jungen Frauen im Kloster. Unerhörte Frauen, also viel hatten sie ja wirklich nicht zu melden gehabt damals. Aber es sind doch einige starke, bekannte, einflussreiche Frauen in dem Mittelalter aus Klöstern hervorgegangen, dass die Netzwerke der Nonnen, und es waren nicht nur unerhörte Frauen, es waren ganz im Gegensatz, es waren erhörte Frauen. Man wusste irgendwie in der Gesellschaft, wenn diese Frauen beten und leidenschaftlich glauben, dann hört Gott. Das war so eine Projektion. Ja, also so, das ist so, in meinem eigenen Leben, keine Ahnung, ob Gott mich so hört, aber irgendwie war das so im Dunstkreis der Gesellschaft. Also wenn jemand erhört wird, dann waren das diese Frauen, die diesen Weg gegangen sind. Interessant. Und interessanterweise hatten sie nicht selten auch das Ohr des höchsten Königs. Also die Mächtigen und die Gewalthaber damals, die haben sowieso auf alles nichts gegeben. Aber bei diesen jungen Frauen in den Klöstern, da haben sie hingehört. Sehr interessant, vielleicht für den Strand oder für das Sommerloch, für die Sommerpause, ein Buch, die unerhörten Frauen. Des Abendmahls wollen wir Gott danken für das Geschenk, was er uns gemacht hat, und wollen zu ihm rufen im Fürbittengebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir aufs Neue, dass du uns hast schmecken lassen, wer du bist, welche Gedanken du über uns hegst und hast, dass du an uns hängst, dass wir ein Leben lang an dir hängen können. Wir danken dir, dass du selber das verbürgt hast mit deinem Blut, das du vergossen hast, dass du selber mit deinem Leben dahinter stehst. Und wir wollen dich bitten für den einen oder anderen unter uns in unseren Reihen. Schenk du, dass das wieder neu erlebt wird von uns, dass es sich lohnt, an dir zu hängen ein Leben lang. Und wir bitten dich, lass uns auch die Erfahrung machen, dass wir damit ein Leben lang durchs Leben durchkommen können. Bewahre uns davor, dass wir eigene Wege gehen ohne dich. Schenk uns auch neu dieses Vertrauen, diese ungetrübte Zuversicht, wer du im Letzten in deinem Herzen bist und in deinem Wesen. Hilf du allen, die angefochten sind, die Zweifel haben, die nicht mehr glauben können oder wollen. Schenk und bewirke du neuen Glauben, neue Zuversicht, neues Vertrauen in deine Worte. Wir wollen dich bitten für uns als Gemeinde. Schenk du uns immer wieder auch neue Wege, neue Möglichkeiten. Schenk uns offene Augen, wie wir dieses wunderbare Geschenk des Glaubens transportieren können, auch in die Stadt hinein. Hilf uns, dass wir Wege finden und dass du uns hilfst auch, dass wir das tun können, wozu du uns als Gemeinde beauftragst. Und alles, was uns noch in den Sinn kommt, was uns wichtig ist, das wollen wir zusammenfassen in dem Gebet, das du uns gelehrt hast zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So lasst uns nun unter Gottes Segen in die neue Woche gehen, die vor uns liegt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.